Wisst ihr, was ich komisch finde? Und manchmal finde ich es nicht nur komisch, sondern es ist mir sogar peinlich. Vor allen Dingen als Kind war es mir besonders peinlich. Und zwar immer dann, wenn andere Menschen sich über den Glauben lustig machen. Oder wenn andere Menschen es einfach komisch finden, was wir so als Christen glauben. Und dann frage ich mich immer, bin ich komisch? Bist du komisch? Bist du komisch? Ich hätte immer gedacht, Christsein, das müsste doch eigentlich etwas sein, wo andere Menschen sagen, oh, Christen, das sind so tolle Leute. Ich würde auch gerne Christ sein. Warum sagen das so viele nicht? Warum ist es manchmal peinlich, wenn andere etwas über unseren Glauben hören? Ich habe mal versucht, mich in die Situation von einem Menschen hineinzuversetzen, der Gott nicht kennt oder nicht an Gott glaubt und was er dann letzten Endes für Vorstellungen hat. Also zunächst wissen Nicht-Christen über den Glauben, dass Christen an ein unsichtbares Wesen glauben. Das ist schon mal das Erste, was ich ein bisschen komisch finde. Ja, wir glauben an jemanden, den man nicht sehen kann. Die meisten Helden kann man wenigstens noch sehen, aber unseren Helden, nee, der ist unsichtbar. Und dann wissen sie darüber, dass dieses unsichtbare Wesen, das wohnt irgendwo im Himmel. Klingt jetzt auch nicht so logisch. Wo ist denn der Himmel? Und Menschen, die schon mal das Glück hatten, irgendwo im Weltall zu sein, die sagen, da ist nichts. Ist auch kein Gott. Und dieses unsichtbare Wesen im Himmel, das beobachtet uns jeden Tag. Es beobachtet uns alles, was wir machen. Klingt eigentlich auch komisch. So Big Brother is watching you. Immer beobachtet werden. Und dann wissen Sie noch, dieses unsichtbare Wesen im Himmel, das uns immer beobachtet, das hat uns 10 Gebote mitgegeben. Und an die müssen wir uns halten. Und wenn wir schön gehorsam sind und alles machen, was da steht, dann hat uns dieses unsichtbare Wesen lieb. Dann segnet es uns. Aber wenn wir das nicht machen, was da steht, dann kommen wir irgendwann in die Hölle. Und da ist so ein ewiges Feuer. Da müssen wir alle brennen. Das klingt nicht nur komisch, das klingt schon echt schwierig. Aber, obwohl wir in die Hölle kommen, wenn wir böse sind, liebt uns dieses unsichtbare Wesen. Es liebt uns von ganzem Herzen. Ja, da muss man ehrlich gesagt ja auch lachen. Und für diese Liebe will es ganz viel Geld haben. Spenden und Gaben. Ja, also finden wir auch irgendwie lustig, ne? Aber woher wissen das die Menschen? Warum haben sie solche Vorstellungen von Gott? Haben wir das denen erzählt? Und leider muss ich sagen, ja. Über Jahrhunderte haben es ja Christen erzählt. Und spannend ist, dass selbst die Bibel sogar schon in der allerersten Geschichte in der Bibel genau das schon vorhersagt. Da gibt es im Grunde auch schon so eine komische Geschichte, dass dann eine Schlange spricht, sprechendes Tier. Ja, ihr merkt selber, ne? Es ist, wenn man es mal so aus der Perspektive sieht, schon komisch. Aber das, was die Schlange da behauptet, das hat die Menschen geprägt bis heute. Was behauptet die Schlange denn? Schlange behauptet, Gott will uns etwas vorenthalten. Schlange behauptet, Gott ist kein guter Gott. Er ist ein Lügner. Er ist ein Despot, ein tyrannischer Herrscher. Man muss aufpassen. Das ist das, was die Schlange in der ersten Geschichte schon behauptet. Und das ist genau das, was die Menschen heute immer noch glauben. Gott meint es nicht gut mit den Menschen. Er will uns etwas vorenthalten. Es sei denn, du bist schönartig. Und seitdem versuchen wir nun, gehorsam zu sein, damit Gott uns segnet, damit er unseren Mangel beseitigt. Wir müssen uns anstrengen, damit Gott uns die Bedürfnisse erfüllt, nach denen wir uns sehnen. Anstrengen. Wisst ihr, was ich mich gefragt habe? Was wäre, wenn Gott attraktiv ist, völlig unabhängig von unserem Verhalten? Was wäre, wenn Gott sich so darstellt, dass er sagt, völlig unabhängig davon, wie du dich verhältst, ob du gut oder böse bist, segne ich dich? Was wäre, wenn Gott einfach nur attraktiv wäre, unabhängig von unserer Leistung, sondern einfach, weil er so ist? Alle, die ihr Eltern seid, kennt, glaube ich, die folgende Szene. Wenn Eltern ihre Kinder von der Schule abholen, vermute ich, dass alle Eltern ihren Kindern folgende Frage stellen. Und wie war's? Wie war's in der Schule? Und dann hoffen wir, dass die Kinder uns antworten. Meistens einsilbig, gut. War irgendwas Besonderes? Nö. Aber eigentlich sehnen wir uns danach, dass sie uns was erzählen. Dass sie was erzählen, wie es denn in der Schule gewesen ist. Vielleicht müsste man die Frage anders stellen. Was wäre, wenn wir die Kinder fragen würden, willst du mir erzählen, wie es heute in der Schule war? Aber genau, die Antwort wäre vielleicht die gleiche. Aber es drückt etwas aus. Ich würde so gerne wissen, wie es dir geht. Willst du es mir erzählen? Ich habe so ein hohes Interesse daran, genau zu wissen, was du erlebt hast, Gutes wie Schlechtes. Und dann hoffen wir innerlich, hoffentlich erzählt uns unser Kind, wie es war. Und nun stellt euch vor, das Kind erzählt, heute war kein guter Tag in der Schule. Heute war da jemand, der hat mich ganz böse behandelt. Was würden wir dann denken? Was würden wir fühlen? Wir würden wahrscheinlich denken, morgen komme ich mit auf den Schulhof und dann schüttel ich denjenigen. Komischerweise denken wir manchmal, dass wir am liebsten das Gleiche machen würden, was unserem Kind angetan wurde, obwohl wir das ja verurteilen, sind aber selber eigentlich auch nicht besser. Aber was wäre eigentlich die cleverere Antwort für uns selbst, wenn unserem Kind etwas Böses getan wurde? Ich vermute, wenn wir versuchen würden, unser Kind zu stärken. Das Kind an das zu erinnern, was es machen kann, um widerstandsfähig zu sein. Um nicht darunter zu leiden. Es also ermutigen, es ausrüsten, stärker machen. Dass es klarkommt mit diesen Angriffen, die einem begegnen. Und ich finde, diese Geschichte passt zu dem Bild, wie Gott sich selbst in der Bibel darstellt. Nicht das, was Menschen über Gott sagen, sondern was Gott über sich selbst sagt. Gott selbst sagt über sich selbst, ich stelle den Menschen jeden Tag die Frage, willst du mir was von deinem Leben erzählen? Und völlig unabhängig, ob es was Gutes oder was Schlechtes ist, ich möchte einfach Anteil nehmen, ich möchte einfach wissen, wie es dir geht. Und wenn ich erfahre, dass es dir nicht gut geht, dann kann ich die Leute ja nicht schütteln, aber ich kann versuchen, dich zu stärken. Dich zu motivieren. Dich zu trösten. Und genau das ist das, was wir in der Bibel an Hunderten von Verheißungen lesen. Und ich hoffe, ihr kennt solche Verheißungen. Und wenn ihr bis heute keine kennt, dann sucht euch eine von den Hunderten aus, was vielleicht eure Lieblingsverheißung ist, und erinnert euch immer daran. Ich habe nur mal ein paar wenige rausgesucht. Gott sagt über sich selbst, und zu seiner Beziehung zu uns: Ich bin bei euch, alle Tage. Völlig unabhängig von deinem Verhalten. Ich bin bei euch. Deshalb fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Unabhängig von deinem Verhalten. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir. Ich schenke dir neue Kraft. Ich schenke dir meinen Frieden. Und zwar einen Frieden, den Menschen sich gegenseitig nicht geben können. Einen Frieden, der dich zur Ruhe kommen lässt. Denn nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Nichts. Unabhängig von meinem Verhalten. Nichts kann uns trennen von diesem Bedürfnis Gottes, uns zu stärken. Komisch ist, dass dann Menschen sich wieder ausdenken, was alles nichts ist. Was man alles an Katalog erfüllen muss, damit Gott uns liebt. Und manchmal sagen wir Menschen das ja auch zu unseren Kindern: Wenn du jetzt wieder artig bist oder wenn du das jetzt machst, dann habe ich dich wieder lieb. Das ist eigentlich auch komisch. Aber vielleicht vermenschlichen wir Gott an der Stelle, dass wir Gott das übertragen, obwohl er nicht so ist. Ich habe euch mal meine Lieblingsverheißung mitgebracht. Das ist die, die ich auswendig kann und an die ich mich immer erinnere, wenn es mir nicht so gut geht. Das Versprechen, dass ich zu ihm kommen darf. Und dass ich ihm alles geben kann, was mein Leben belastet, weil er mir Ruhe schenken will. Und das ist tatsächlich das, was ich am meisten brauche, weil ich letzten Endes weiß, Gott ist kein Zauberer, kein Magier, der schnipst und dann sind alle meine Probleme weg. Das wäre auch falsch, das über unseren Glauben zu denken, dass Gott einfach alles wegnimmt, was in meinem Leben schwer und belastend ist. Aber was er verspricht, mich zu stärken, mir Ruhe zu schenken, Gelassenheit, Trost, Frieden, inneren Frieden. Und ich habe hier vorne ganz viele Gefühlskarten hingelegt. Karten, wo ganz verschiedene Gefühle draufstehen. Und ich würde dich jetzt gerne mal bitten, selber aktiv zu werden und hierher nach vorne zu kommen und mal diese Gefühle sich anzuschauen, was da so alles steht. Mit der Frage: Wenn du diese Verheißung liest, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Dann such dir mal das Gefühl aus, das du mit dieser Verheißung verbindest. Und wenn du eins hast, dann setzt du dich wieder hin. So, jeder von euch hat jetzt so eine Gefühlskarte, ein Gefühl, das er mit dieser Verheißung verbindet. Und jetzt müsst ihr gleich mal tapfer sein, denn ich stelle euch jetzt eine Frage, die euch vielleicht irritiert. Jetzt stell dir vor, Gott würde sagen: Sorry, ab sofort gilt diese Verheißung nicht mehr. Ist abgelaufen. Gab es gestern, ab heute, bis in alle Zukunft, gibt es diese Verheißung nie mehr. Was würdest du jetzt empfinden? Und ich würde euch bitten, dass ihr euch mal mit eurem Nachbarn links und rechts mal kurz austauscht. Was würdest du verbinden, wenn es diese Verheißung ab sofort nie mehr geben würde? Ich hoffe, ihr habt durch den kurzen Austausch gemerkt, was es bedeutet, wenn Gott sowas an Bedingungen knüpfen würde. Was es bedeutet, wenn Gott nicht so wäre. Und ich wünsche uns, dass das die Menschen erfahren. dass Gott genau nur so ist. Wie kann uns das gelingen? In der Bibel steht die Aufforderung von Jesus zu uns: Geht hin in alle Welt und mache zu Christen alle Menschen. Und da steht er ja zum Glück nicht. Wir sollen nicht hingehen und alle Menschen zu Christen machen. Das, was Christen aus der Religion gemacht haben, tut vielen Menschen nicht gut. Deshalb sagt Jesus auch: Geht hin und mache zu Jüngern alle Menschen. Was ist der Unterschied zwischen einem klassischen Christen, einem Namenschristen und einem Jünger? Ein Jünger folgt seinem Vorbild. Ein Jünger möchte genau so sein wie sein Meister. Ein Jünger hält sich in der Gegenwart des Meisters auf, um von ihm zu lernen, um so zu werden, wie er ist, weil er sein Vorbild ist. Und wie ist Jesus? Er beschreibt sich als vollkommene Liebe und beschreibt diese Liebe sogar noch mit Eigenschaften. In Galater 5, Vers 22, diese Liebe, die ist freundlich, sie ist gütig, sie ist barmherzig, geduldig. Sie ist selbstbeherrscht. Sie ist souverän. Alles Eigenschaften, die uns einladen, Gott von meinem Leben zu erzählen. Ohne Angst. Ohne Vorbehalte. Ohne Einschränkungen. Unabhängig von meinem Verhalten. Damit er etwas dazu tun kann, was ich brauche, um ausgeglichen, zufrieden und glücklich zu sein. Ich möchte genau dafür beten, dass du dieses Gefühl in deinem Inneren spürst. Guter Vater im Himmel, wenn wir so durch die Straßen unserer Stadt gehen, dann wissen wir, dass dich ganz viele Menschen überhaupt nicht kennen. Und das, was sie von dir gehört haben, das sind Fake News. Und leider erleben die Menschen nicht, wie du wirklich bist, weil sie die Bibel lesen, sondern weil sie mit Christen zusammen sind, die ihnen vielleicht etwas vorleben oder erzählen oder erzählt haben über viele Jahrzehnte und Jahrhunderte, was ein Gottesbild erzeugt hast, das dem von dir nicht ähnelt. Ich möchte dich bitten, dass wir zuallererst wieder selbst in unserem Herzen verspüren, wer du wirklich bist. Dass du uns liebst, völlig, völlig unabhängig von unserem Verhalten. Und dass du uns über so viele Verheißungen versprochen hast, uns das zu schenken, wonach wir uns am meisten sehnen. Weil du ein guter Gott bist. Weil du bei uns bist. Weil du uns begleiten möchtest. Uns motivieren, uns stärken willst. Uns ausrüsten möchtest, um Kraft zu haben für den nächsten Schritt. Ich bitte dich zuallererst, dass wir das in den nächsten Tagen und Wochen wieder spüren und dass wir uns diese Verheißungen neu vor Augen halten, dass sie in unserem Herzen, in unserem Gefühl wirklich etwas bewirken. Und ich möchte dich gleichzeitig auch bitten, dass andere Menschen das spüren, dass wir auch freundlich sind, geduldig und demütig und dankbar. Und dass Menschen sich deshalb gerne in der Gegenwart von Christen aufhalten. Amen.